Ich möchte auch heute Morgen alle ganz herzlich in dem Namen unseres Heilandes Jesus Christus begrüßen. Ich finde, es ist die stärkste und die wichtigste Verbindung, die Kinder Gottes untereinander haben sollten. Es ist Jesus Christus, das Licht, das in diese Welt gekommen ist, der sich erniedrigt hat, wie wir gerade auch gesungen haben. Und wie schön ist es, wenn Weihnachten in unser Herz gekommen ist, wenn wir Weihnachten, das wirkliche Weihnachten erlebt haben, nicht das Drumherum, was die Welt so als Weihnachten definiert, sondern das Weihnachten im Herzen. Natürlich haben wir auch menschliche Bindungen untereinander. Ich habe auch Grüße mitgebracht aus der Gemeinde in Kirchberg. Wir haben Freundschaften, Bekanntschaften, Verwandtschaften zum Teil. Ja, und es ist schön, Gemeinschaft zu haben und ja, immer wieder das wahre Zentrum unserer Verbindung, Jesus Christus, in die Mitte stellen. Und ja, betet auch, dass der Name Jesus heute Morgen groß wird, ja, durch das, was in seinem Wort geschrieben ist und das, was ich mit seiner Hilfe auch weitergeben darf, dass es Frucht bewirkt in unserem Leben. Ich weiß nicht, wie gut oder wie gerne ihr euch an die Corona-Zeit erinnert. So vor 3 Jahren hat die Regierung beschlossen, einen Lockdown kurz, also über die Weihnachtsfeiertage, zu verhängen. Er war so kurz vor Weihnachten, begann das und ging so in die ersten Januarwochen, so die Ankündigung. Und da bekam ich einen Anruf von meinem Friseursalon. Ich hatte einen Termin irgendwo kurz vor Weihnachten und sie wollten mir diesen Termin absagen, weil das schon in diesen Lockdown fiel. Aber sie hatten eine gute Nachricht für mich. Also es war noch ein Termin bei einer Kollegin frei, die ich aber nicht kannte, nicht bei meiner Stammfriseusin. Und ich habe so kurz nachgedacht, dachte, ja, kommt diese 3 Wochen, das werde ich und die Leute, die mich dann noch anschauen müssen, das werden sie noch aushalten. Letztendlich bekam ich meinen Friseurtermin im März, 3 Monate später. Was war mein Problem? Das Angebot passte nicht zu meiner Vorstellung. Also, ja, ich wollte, das ist sicher auch Eitelkeit dabei gewesen, ich wollte nicht zu dieser Frau und ich kannte nicht die Zukunft. Ich wusste nicht, dass der Lockdown 3 Monate dauern wird. Und ich spekulierte darauf, okay, es wird schon gut gehen, es wird schon irgendwie hinhauen. Solche und ähnliche Situationen kennt ihr sicher aus eurem Leben, dass man so irgendwas auf die Zukunft setzt, man hat eine Vorstellung und mit diesem, man denkt sich, ja, ich dachte, es wird nur 2 Wochen dauern oder nur 3 Wochen dauern. Und irgendwann mal wacht man aus so einer Vorstellung, aus einer Illusion auf und merkt, okay, das, was ich dachte, das hat sich überhaupt gar nicht erfüllt oder das war einfach falsch, was ich dachte. Und manchmal liegt man da einfach gewaltig daneben. Ich erinnere mich an einen jungen Mann, der ein Zeugnis bei seiner Taufe abgelegt hatte. Er war ein Gemeindekind, so in einer Gemeinde aufgewachsen, aber er hatte sich nie für Jesus aktiv entschieden. Und eines Tages fuhr er mit dem Auto und plötzlich kam ihm ein Auto entgegen, das ein anderes überholen wollte. Und irgendwie hatten sie es geschafft, in letzter Rille irgendwie nicht zusammenzustoßen. Also es war wohl so knapp. Und dieser Unfallverursacher, er ist dann auch angehalten, hat sich jetzt bei diesem jungen Mann, wollte sich entschuldigen. Und er kam und sagte, ich dachte, das wird noch reichen, wenn ich diesen, weiß ich nicht, was er da überholt hatte. Und dieser Schock, dieser vielleicht auch der unerwartete plötzliche Tod vor Augen, den dieser junge Mann gesehen hatte, Und dieser Satz, ich dachte, es wird noch reichen, das hat diesen jungen Mann überführt und er hat sein Leben überdacht. Denn er dachte auch, es wird noch reichen. Er wusste, er muss sein Leben Gott übergeben, er muss sich bekehren, aber er dachte immer, das wird noch reichen, irgendwann in der Zukunft. Er war ja noch schließlich jung und hat sich das vor sich hingeschoben. Ja, und das hat ihn überführt und er hat der Stimme Gottes gehorcht. Und das ist die höchste und das ist, wie ich finde, die dramatischste Form einer Illusion, die wir uns so das Leben lang aufbauen können, uns irgendeine Meinung über unser Seelenheil so vor uns herschieben. Wenn wir mit unserem Seelenheil, mit einem Ich dachte, uns etwas vormachen und uns womöglich in die Irre führen lassen. Wenn wir uns die Wahrheit selbst zurechtlegen und ja so die Wahrheit für uns selbst definieren oder wenn wir uns auf irgendwelche Ausreden so verlassen oder Ruhekissen, die vor Gott überhaupt nichts gelten, wenn wir sagen, ja, dieser ist schlimmer, da kann ich mir auch noch Zeit lassen, ja, das gilt vor Gott nichts. Und ich möchte mit Gottes Hilfe heute ein paar biblische Beispiele anschauen, deren Geschichte, deren Handlung auch mit einem Ich dachte beschrieben werden kann und wo ihr Ich dachte völlig daneben gelegen ist. Das erste Beispiel, das kennen die Kinder sicher ganz gut. Ich glaube, das ist so einer der bekanntesten Nichtjuden in der Bibel. Naaman, den kennt ihr sicher, Kinder, oder? Naaman, der syrische General, diese Geschichte finden wir in 2. Könige, Kapitel 5 ist sie beschrieben. Das war ein mächtiger Mann in Syrien. Und wenn wir das, ich lese einfach einen Vers und direkt den ersten Vers im 5. Kapitel, 2. Könige. Naaman, der Feldhauptmann des Königs, also der Oberste der Streitmacht, der Syrer, war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn und hochgeachtet, denn durch ihn gab der Herr Heil in Syrien. Und er war ein Kriegsheld, aber aussätzig. Also ein mächtiger Mann, aber er hatte ein großes Problem, eine unheilbare Krankheit. Und in dieser Zeit waren die Syrer dem Volk Israel überlegen. Ein Zeichen, dass Israel von Gott abtrünnig war. Und diese Syrer machten immer wieder Angriffe nach Israel, raubten Menschen, raubten Güter. Und Gott beschließt aber in dieser Geschichte, diesen Naaman zu heilen von seinem Aussatz. Obwohl es in Israel sicher einige aussätzige Menschen gab. Ja? Und das hier beschließt Gott, diesen Menschen von Aussatz zu befreien. Diese Geschichte kennt ihr ganz gut und ja, wir wollen heute nur so ein paar Stellen so herausziehen. Und den entscheidenden Tipp oder den Rat, doch nach Heilung zu suchen oder sie zu ergreifen, bekommt er von einer israelitischen Sklavin, die bei ihm zu Hause dient. Er solle doch zu dem Propheten nach Israel gehen. Der wird dich befreien von deinem Aussatz. Das war der Prophet Elisa zur damaligen Zeit. Und das macht er auch. Er geht zu seinem König und sagt hier, ja, da gibt es eine Möglichkeit, dass ich gesund werden kann. Und dieser König schreibt ein Sendschreiben und sagt, geh zum König von Israel. Und er kommt zu diesem König und gibt ihm das Schreiben. Dort steht, du König von Israel, hier ist mein Feldhauptmann und du sollst ihn von seinem Aussatz befreien. Und dieser israelitische König, er fällt aus allen Wolken und sagt, bin ich denn Gott, dass ich der töten und leben, der lebendig machen kann. Und er deutet es als Provokation. Er sagt, was soll ich damit? Und jetzt tauchen wir so ein bisschen in diese Geschichte ein. 2. Könige 5, ab dem Vers 8. Als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König Israel seine Kleider zerrissen hatte, also aus Empörung, dass er mit so einer Forderung zu ihm kommt, dieser Naaman, sandte er zu ihm und ließ ihm sagen, warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn zu mir kommen, damit er erkennt, dass ein Prophet in Israel ist. So kam Naaman mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür am Haus Elisas. Und wenn wir uns das mit den heutigen Umständen vorstellen, was das für eine Delegation war, überlegt mal so der ranghöchste Verteidigungsminister oder was das heute vielleicht ähnlich wäre, kommt irgendwo in ein Dorf rein. Da wäre sicher eine Kolonne mit Autos und Securities und alles Mögliche. Und so war das sicher auch damals. Das war ein richtiger Zug und prächtige Menschen gewesen. Und dieser Naaman, er sitzt buchstäblich auf seinem hohen Ross. Er kommt daher, hält vor dieser Tür und okay, jetzt muss aber dieser Prophet das tun, wofür er gekommen ist. Und wir lesen weiter, Vers 10, da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan, dann wird dein Fleisch wieder erstattet und rein werden. Also dieser Elisa kommt nicht mal raus zu diesem hohen Mann, geschweige denn, dass er irgendwas tut, was er sich vorstellt, er kommt nicht mal raus, schickt seinen Boten, seinen Diener. Da wurde Naaman zornig, zog weg und sagte, ich meinte, er sollte zu mir herauskommen und hintreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und mit seiner Hand über die Stelle fahren und den Aussätzigen befreien. Sind nicht die Flüsse Abana und Parpar zu Damaskus besser als alle Wasser in Israel, dass ich mich darin wische und rein würde? Und er wandte sich um und zog weg im Zorn. Vermutlich ist dieser General noch nie so behandelt worden. Also er kommt in seiner Wichtigkeit, in seiner Autorität, und sie sind ja sowieso gerade den Israeliten überlegen. Und ich denke, dieser Naaman hat sich den ganzen Weg überlegt, wie wird wohl dieser Prophet, wie wird er ihn wohl heilen? Und er hat sich da irgendwelche Dinge, vielleicht hat er da ihre Götzenkulte, dass diese Zauberer oder wie auch immer diese Priester dort, wir lesen das, als Elisa mit den Baalspriestern auf diesem Berg zusammen ist, dass sie rumhüpfen, dass sie sich ritzen. Also all diese Rituale, da hat er sich irgendwie so in seinem Kopf, sein bestimmtes Kopfkino gehabt. So muss das sein. Aber so abgespeist zu werden, dass er nicht mehr rauskommt, sagt, geh hier an den Fluss, tauch dich 7-mal unter und dann wirst du wieder gesund werden. Und hier treffen wir an dem 11. Vers, ich dachte, dass er diese ganzen Rituale macht und das hat ihm nicht gepasst. Er sagt, nee, deswegen bin ich nicht hergekommen, dreht um und geht wieder nach Hause. Er hat sich das einfach anders vorgestellt. Wir lesen weiter ab Vers 13. Da kamen seine Knechte zu ihm, redeten mit ihm und sagten, lieber Vater, wenn dich der Prophet etwas Großes geheißen hätte, würdest du es nicht tun? Wie viel mehr, wenn er dir zu dir sagt, wasche dich, dann wirst du rein. Dann stieg er ab und tauchte im Jordan 7-mal unter, wie der Mann Gottes gesagt hatte. Und seine Haut wurde wieder wie die Haut eines kleinen Jungen, und er war rein. Und er kehrte mit seinem ganzen Gefolge zu dem Mann Gottes zurück. Als er hineinkam, trat er vor ihn hin und sagte, sieh, ich weiß, dass es auf der ganzen Erde keinen Gott gibt, außer in Israel. Nimm ein Geschenk von deinem Knecht. Auf einmal ist er ein Knecht, kein General mehr. Wir sehen, als Naaman sich unter den Willen Gottes beugt, er sich demütigt, bekommt er in irdischer und geistlicher Hinsicht ein neues Leben. Er stieg ab, haben wir gelesen. Er stieg ab, um in diesen Fluss zu steigen. Und hier kehrt ein veränderter Mensch nach Syrien heim. Ja, nicht mehr dieser Große, sondern er bezeichnet sich selber als Knecht vor einem Propheten, der wahrscheinlich sehr, sehr ärmlich war. Die Propheten haben kein so nobles Äußeres gehabt, sondern es war ein einfacher Mann. Weil er tat, was Gott wollte, ist er verändert worden. So geht es oft den Menschen, die die Botschaft vom Evangelium hören, aber auf dem hohen Ross sitzen wie Naaman und denken, ja, ich dachte das so und das muss aber so sein. Ich bekehre mich erst, wenn dieses und jenes passiert oder mich bekehren, ich bin doch völlig in Ordnung, ich bin auch nicht schlimmer als die anderen. Ich war nicht im Gefängnis und ich habe keinen umgebracht. Oder schau doch mal auf diese Christen da. Die sind schlimmer als ich, da muss ich mich gar nicht bekehren und so weiter. Und Menschen stehen oft so nah an der Chance ihres Lebens. Überlegt man diesen Naaman, der hat Babyhaut bekommen. Ein Mann, der eine komplett zerfressene Haut hatte, hatte Babyhaut bekommen. Und er stand so kurz davor und hat sich schon umgedreht. Er hätte diese Chance verpasst. Ja? Ich dachte, stand diesem Menschen dazwischen und hätte ihn fast die Chance seines Lebens gekostet. Ein zweites Beispiel, eine zweite Geschichte. Sie trägt den irreführenden Titel der verlorene Sohn. Eigentlich sind es zwei Söhne, die Chance ihres Lebens haben, aber sie nicht nutzen oder sie nicht schätzen. Es ist zwar ein Gleichnis, und doch trifft diese Geschichte den Kern der Menschheit so genau, so wahr. Und sie ist von Jesus erzählt, also können wir sie wirklich als ob es wirklich so tatsächlich passiert ist, auch anschauen. Diese Geschichte kennt ihr auch, diese Geschichte kennen auch die Kinder. Das sind so klassische Kinderbibel-Inhalte. Ja? Naaman, der verlorene Sohn. Nachzulesen in Lukas Kapitel 15, das werden wir heute nicht in dem Detail machen, aber wer sie auffrischen möchte, Lukas 15, 11 bis 32, könnt ihr zu Hause machen. Hier geht es um einen Mann, der zwei Söhne hatte. Und der Jüngere von den beiden fordert das Vermögen des Vaters und sagt, Vater, ich möchte das, was mir zusteht. Der Vater gibt es ihm. Und er geht weg in die Ferne und er hat eine Vorstellung von dieser Ferne. Ja, er möchte dorthin, er möchte bewusst auch weg von dem Zuhause. Und die Arbeiten, die Pflichten, sie sind alle einengend. Sie sind irgendwo bedrückend. Ja, da ist Pflicht, da muss er was tun. Und er möchte da weg, er möchte weit weg. Wir lesen nicht, wer ihn auf diese Idee gebracht hat, wer ihm diese Flausen, wie man sagt, in den Kopf gesetzt hat. Aber mit Sicherheit hat er Vorstellungen, er hatte Visionen. Wenn ich jetzt dorthin gehe, oder vielleicht hat er gehört von einer Stadt, von einem Umfeld, das Spaß verspricht, das nicht so ist wie zu Hause. Du kannst machen, was du willst. Ja, kannst einfach sein, wie du bist. Da ist auch keiner, der dir auf dich aufpasst oder der dir sagt, tu das nicht, tu es bloß nicht. Oder einer, der so... Ja, so mit diesem Finger immer so mahnend ist. Und er geht, und ich denke, dieser Mann hat wirklich Befreiung gehabt. Dass so dieses, was vom Elternhaus ihn so bedrängt hat, das hat er genießen können. Weit entfernt von Menschen, die ihm etwas zu sagen haben, das ist wie ein Rausch. Und dieser Mann genießt das alles, da bin ich mir sicher, er hat es richtig in vollen Zügen genossen. Doch irgendwann mal kommt dieser harte Aufschlag. Ja? Das Erbe ist weg. Das Erbe ist weg. Ja? Es gibt nichts mehr, was ihm Sicherheit gibt. Und die Not wird dann aber so groß, dass er Schweine hüten muss. Und wenn man sich das in dem jüdischen Kontext vorstellt, dass ein Mensch Schweine hüten muss, dann ist es schon ein sehr tiefer Abstieg. Er hat sogar so Hunger, dass er bereit ist, diesen Schweinefraß zu essen, und nicht mal das bekommt er. Und diesen Weg bin ich selber gegangen. So mit Anfang 20 lockte mich der Teufel mit all diesen Versprechungen dieser Welt, hinauszugehen in die Freiheit. Es sind alles Lügen, aber diese Lügen sind so gut, sie sind so verlockend. Und auch für mich, dass die Absage an Jesus und der Weg, meine Entscheidung in die Welt zu gehen, sie war befreiend. Das kann ich wirklich so sagen. Diese Zerrissenheit zwischen Gemeinde und zwischen der Welt, die habe ich abgelegt. Ich bin in die Welt gegangen und habe damit abgeschlossen. Aber sobald der Teufel merkt, dass dein Erbe weg ist, das Erbe, das du hier von der Kinderstunde mitbekommen hast, ein Erbe Gottes, das, mit dem du wirklich leben kannst, aber es wird aufgebraucht. Und wenn das weg ist, dann kommt das Schweinefraß. Dann klatscht der Teufel den Käfig zu und du bist gefangen. Ja, du hast kein Erbe mehr. Und selbst Schweinefraß bekommst du dann nicht. Das ist die Realität, sich von Gott abzuwenden. Und wirklich, Gott sei gedankt, diese Geschichte gibt uns Mut. Da gibt es noch einen Vater, der gewartet hatte. Der hatte ihn nicht aufgegeben. Und da gehen wir mal in diese Geschichte rein. Lukas 15, ab Vers 20. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Also ich ziehe das ein bisschen aus dem Kontext. Ihr kennt diese Geschichte. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Und er lief und fiel um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sagte zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn genannt werde. Aber der Vater sagte zu seinen Knechten: Bringt das beste Gewand herbei und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße. Und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es. Lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden und war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Ein paar Details sind anders. Aber so grob war meine Geschichte, könnte meine Geschichte sein, Rettung vor einer Illusion. Ich dachte, die Welt ist wirklich so anziehend, wie sie von sich behauptet. Ich dachte, die Welt gibt mir das, was ich möchte. Aber ich wurde herb enttäuscht. Die Welt bietet dir nichts. Das sind Lügen. Und es ist Gnade, es ist die Güte Gottes. Und wir sehen hier eine Art Gottes, wie sehr Gott den Verlorenen sucht. Ja, wie sehr Gott diesem Verlorenen nachgeht. Und er hatte gewartet, der Vater hatte gewartet. Nicht so, dass er da den Vater rausklingeln musste: Vater, ich bin hier. Der hatte gewartet. Das ist Hoffnung für uns. Das ist Hoffnung für euch Eltern, die ihr für verlorene Kinder betet. Das ist die Art des Vaters, wie er ist. Er sucht das Verlorene. Und das ist eine Warnung für euch junge, vielleicht auch ältere Menschen, die ihr zwischen zwei Stühlen setzt: Macht das nicht nach. Das ist grausam. Es ist grausam, aufzuwachen und merken, das Erbe ist weg. Gott ist weg. Wir haben gestern von Finsternis gesprochen. Ich weiß, was Finsternis bedeutet. Wenn Gott weg ist, das ist furchtbar. Nicht nachmachen. Dieses Gleichnis berichtet uns von einem älteren Sohn. Ich habe es vorhin schon angesprochen. Dieser ältere Sohn kommt vom Feld zurück und er ärgert sich, dass der jüngere Bruder ist da, ach, ist er gekommen. Und dann macht der Vater noch ein Fest. Also diesen Taugenichts, der dieses Erbe des Vaters verschleudert hat, hat es wirklich auf schmutzige Art verschleudert. Und jetzt nimmt er noch und schlachtet das Kalb, das sie für besondere Anlässe gemästet haben, jetzt schlachtet er das für diesen Taugenichts. Und das Schlimme aus seiner Sicht war, dass ihm hingegen, der ja die ganze Zeit treu beim Vater da ist, ihm gibt der Vater nicht mal einen alten Bock, um mit seinen Freunden mal zu feiern. Das tut der Vater nicht. Er ist ungerecht, empfindet er. Und seiner Meinung nach dient er ja dem Vater so treu. Er gibt alles. Und er findet, dass er sein Gebot auch nie übertreten hatte. Er ist in seinen Augen gerecht. Und das alles wirft er so in seinem Frust diesem Vater vor. Was sagt der Vater? Vers 31. Er aber sagte zu ihm: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Es ist deins. Warum nimmst du es einfach nicht? Das gehört auch dir. Und wisst ihr, so wie dieser Sohn, können auch heute Christen in einer Illusion leben. Sie können das ganze Leben in der Gemeinde sein, im Gottesdienst sein, aber sie haben vergessen. Vielleicht haben sie es auch nie verstanden, wer sie in Christus geworden sind, was da passiert ist, von dem wir ständig sprechen. Wiedergeburt, neues Leben. Sie haben vergessen, dass Gott dienen keine Last ist. Es ist eine Freude, es ist ein Privileg. Es ist ein Vorzug, Gott zu dienen. Es ist nicht etwas Saures. Oh, Gott dienen heute schon wieder und dieses und jenes. Sie gönnen sich nichts und dem anderen schon zweimal nicht. Warum sollte es diesem gut gehen? Ich habe es doch so schwer und ich bin doch so bedrängt als Christ. Sie denken, sie sind nie vom Vater weggegangen. Dabei ist die Beziehung völlig erkaltet. Dabei ist die Beziehung zum Vater Zweck. Ja, dienen, ackern, buckeln. Es ist Zwang. Und Gott bewahre uns vor einer solchen Illusion. Er war sich völlig überzeugt, dass er im Rechten ist. Gott bewahre uns vor dieser Illusion, dass wir täglich oder wöchentlich oder einmal die Woche vor den gedeckten Tisch Gottes kommen. Der Tisch ist gedeckt. Heute ist der Tisch für dich gedeckt. Aber weißt du, so wie dieser zweite Sohn, kannst du heute hungrig weggehen, weil du nicht nimmst. Und der Vater sagt, es ist alles deins, nimm doch einfach. Und er hat sich das nie gegönnt. Versteht ihr? Das ist ein Verhungern am gedeckten Tisch. Das ist, finde ich, eine furchtbare Illusion für einen Christen, der alles hat. Epheser Kapitel 1. Was uns allen Christus geschenkt worden ist, habe ich vergessen oder habe ich vielleicht nie erfahren, nie gewusst. Gott bewahre uns vor so einer Illusion. Ein weiteres Beispiel, das ich heute uns auch zeigen möchte oder zusammen durchgehen möchten. Es ist ein Jünger Jesu. Jesus ging, nachdem er in den aktiven Dienst getreten ist, ging keiner Arbeit nach. Das können wir so aus dem Kontext lesen. Und es sind 12 Jünger ständig mit ihm dabei gewesen und ich denke auch immer wieder andere. Wir lesen von Frauen, die ihm gefolgt sind. Und überlegt mal einfach, selbst 13 Männer was da jeden Tag so an Durchsatz, an Essen und so an Dingen, die man so einfach braucht fürs Leben. Es sind ja Menschen gewesen. Sie brauchten eine bestimmte Summe. Und sie haben, ich denke, mit aller Wahrscheinlichkeit nach von Spenden gelebt. Und der Evangelist Johannes beschreibt uns, wer die Aufgabe hatte, die Kasse zu verwalten. Es gab ja nicht PayPal oder EC-Karten, geh mal schön zum Geldautomaten, hol noch was. Gab es alles nicht. Ja, es musste einer, musste die Kasse verwalten. Und ich denke, ihr wisst, wer der Kassenverwalter war. Johannes Kapitel 12. Wir lesen mal ab dem Vers 4. Hier ist also vom Kontext die Geschichte von der Salbung, als Jesus in Bethanien gesalbt wurde während einer Tischgemeinschaft mit einem unglaublich teuren Öl. Und dieser Jünger hatte sich aufgeregt, weil er den Wert dieses Öles kannte. Vers 4, da sagte einer seiner Jünger, Judas, Simons Sohn, der Iskariot, der ihn später verriet, warum ist dieses Öl nicht für 300 Denare verkauft und den Armen gegeben worden? Das sagte er aber nicht, weil er um die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse verwaltete und beiseite schaffte, was gegeben wurde. Wir wissen nicht, wie lange Judas schon Geld beiseite schaffte, wie lange er die Kasse bestahl und wofür, das ist uns auch nicht überliefert. Wir sehen aber in dem Zusammenhang der Evangelien, dass Jesus immer wieder gefährlichen Situationen ausweicht. Er weicht Mord oder Versuchen, sie versucht ihn aber zu greifen, er entschwand oder er entzog sich ihren Armen, so in etwa lesen wir das immer wieder. Judas hört von einem Reich. Jesus sagt, ich werde ein Reich aufbauen, also etwas, eine Herrschaft aufbauen. Und wir wissen nicht, was Judas im Hintergrund getan hat, aber ich denke so, Judas hatte Druck. Vielleicht hatte Judas Schulden, er hat es ja einfach gestohlen, aber er ist ständig mit Jesus dabei gewesen. Also das heißt, er hatte das Geld irgendwo hingebracht, vielleicht hat er irgendwelche Menschen, vielleicht hat er auch Drohungen bekommen, zahl uns endlich das Geld zurück. Und Judas, wir sehen, Judas bekommt, der Druck wird so hoch, dass er sich beschließt, an Jesus zu vergreifen. Also nicht nur Geld aus der Kasse zu stehlen, sondern er beschließt, für eine Summe Geld Jesus zu verraten. Und ich denke, Judas dachte, dass Jesus anders reagieren würde, dass die Geschichte anders geschrieben werden wird. Es ist ja schon einige Male gut gegangen. Es ist ja, Johannes schreibt es hier, das ist kurz vor der Kreuzigung. Judas hatte das über einen bestimmten Zeitraum getan. Er hat einfach Geld gestohlen. Und Jesus lässt diesen Dieb nicht einfach ohne Chance sich umzukehren. Wir lesen mal in Matthäus Kapitel 26. Matthäus 26 am Vers 20. Und am Abend setzte er sich zu Tisch mit den 12. Das ist das Abendmahl. Und als sie aßen, sprach er, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Und sie wurden sehr betrübt und jeder von ihnen fing an zu fragen, Herr, bin ich es? Er antwortete, der mit mir die Hand in die Schüssel taucht, der wird mich verraten. Der Menschensohn geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre. Da fragte Judas, der ihn verriet, bin ich es, Rabbi? Er antwortete ihm, du hast es gesagt. Überlegt mal die Spannung. Also das, Judas stiehlt über eine längere Summe. Judas bespricht sich mit den Obersten heute Abend, oder ich suche jetzt nach einer Gelegenheit, wenn ich ihn euch ausliefere. Und Jesus drängt ihn wirklich in eine Ecke und sagt, es wird mich einer verraten. Und dann der mit mir in die Schüssel taucht. Und dann hat er noch die Dreistheit zu fragen, bin ich es? Und selbst dann sagt Jesus, du bist es. Also Judas hatte wirklich, Jesus hat ihn wirklich in die Ecke gedrängt mit seinen Sünden. Aber wisst ihr, Judas ist uns in die Geschichte oder für uns als warnendes Beispiel hinein. Die anderen Beispiele, da hat es noch irgendeine Wendung genommen. Judas hatte sich für den Weg des Verderbens entschieden. Und es ist ein Beispiel, dass man mit der Sünde nicht spielen darf. Sünde vertuschen über eine gewisse Zeit. Und wenn die Sünde und wenn dann der Geist Gottes einem mahnt, so auszuweichen und so hart zu bleiben, das ist wirklich ein warnendes Beispiel. Das ist, finde ich, manchmal so Gänsehaut, was da passiert ist, wie dieser Mensch so hart gewesen ist. Und wir sehen auch, wie blind Sünde macht. Wenn Sünde Teil unseres Lebens ist, sehen wir, wie sie blind macht, wie sie diesen Judas blind gemacht hat. Ja, wie er so einfach so bleiben konnte. Und es ist wirklich ein warnendes Beispiel, wenn wir auch die Ermahnungen in den Wind schlagen, das Gewissen totschlagen. Irgendwann mal warnt das Gewissen nicht mehr, wenn es totgeschlagen ist. Das ist so steinhart und so blattgeschlagen. Und eine Warnung vor der Illusion, es wird irgendwie gut gehen. Judas dachte, es wird irgendwie gut gehen. Das sehen wir an seiner Reaktion, als Jesus dann gefangen geworden ist. Er kommt und wirft das Geld den hin in den Tempel und sagt, dieser Mann ist unschuldig, ich habe gesündigt. Judas hatte sich das anders vorgestellt. Er hat es einfach nicht erwartet, dass Jesus jetzt gefangen wird. Und Sünde im Leben wird nie gut gehen. Nein, dafür gibt es ein ganz klares Nein. Wenn du die Illusion hast oder einfach dir das einredest, dass das irgendwie gut gehen wird. Nein, es wird niemals gut gehen. Für Sünde gibt es einfach nur eine Möglichkeit, das zum Kreuz zu bringen. Es gibt keine Alternative für Sünde im Leben. Sie muss ans Kreuz gebracht werden. Ich möchte mit einem positiven Beispiel abschließen. Einem Beispiel aus der Bibel und das uns gleichzeitig die Lösung zeigt. Ja, die Lösung, wie wir gegen falsche, was sollen wir tun mit falschen Vorstellungen? Ja, wir sind ja schließlich immer, wir kennen die Zukunft nicht und wir sind ja irgendwo gefährdet, Dinge falsch einzuschätzen. Und das Beispiel, das ich mit uns heute oder jetzt anschauen möchte, ist der Apostel Paulus. Auch er gehört zu der Kategorie, ich dachte oder ich meinte. In Galater Kapitel 1 lesen wir mal, wie er sich selbst so beschreibt in seinem alten Leben. Galater 1, Verse 13 und 14. Denn ihr habt ja von meinem Lebenswandel einst in Judentum gehört, wie ich die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgte und sie zerstörte und im Judentum viele meiner Altersgenossen in meinem Volk übertraf und über die Maßen für meine väterlichen Überlieferungen eiferte. Also Paulus war so ein 200% Typ. Er übertraf seine Mitschüler. Und er hatte einfach so einen Eifer vor Gott und er sah, dass sich da so eine Bewegung entstand, ja, der Weg, so haben sie die damals genannt. Und er meinte, ich muss diese Menschen verfolgen. Sie sind gegen Gott, sie lösen unsere Bräuche auf. Das, was uns die Väter überliefert haben, das, was uns schon von Abraham all die Verheißungen, jetzt kommen die und machen alles kaputt. Und er hatte überhaupt keine Zweifel, dass er richtig lag. Er gab einfach alles und in einer anderen Stelle schreibt er über sich selber, er wütete. Ja, das war wie so ein, einfach so ein, so aggressiv, aber in seinem Denken. war so überzeugt davon, dass er das Richtige tut. Und ihr kennt diese Geschichte, er ist unterwegs, er hat jetzt in Damaskus noch Jünger vermutet, oder es waren auch Jünger da, und er wollte sie unbedingt auch dort Menschen gefangen nehmen, dass sie einfach, dass dieser Weg aufhört, dass er ausgerottet wird. In Apostelgeschichte 9 lesen wir schließlich, dass ihm das Licht begegnet. Wir haben es gestern vom Licht gehabt, Apostelgeschichte 9, Vers 3. Und als er unterwegs war und sich Damaskus näherte, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel zur Erde und hörte eine Stimme, die sprach: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sagte: Herr, wer bist du? Und der Herr sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. In diesem Augenblick wurde Paulus die Augen, also das Licht war so stark, dass Paulus die Augen geblendet wurden. Er konnte nicht sehen. Aber gleichzeitig ist das innere Auge auf einmal sehend geworden. Er hat auf einmal verstanden, er verfolgte Gott, dem er eigentlich so, für den er alles gab, für den er 200% gab. Er verfolgte den, dem er eigentlich einen Gefallen tun wollte. Ja, er dachte, Gott wird ihn tätscheln. Gut gemacht, Paulus, du hast die Gemeinde verfolgt. Aber Gott sagte, du verfolgst mich, was tust du da? Hör auf damit! Und hier lesen wir, und hier ist ein Beispiel, dem wir folgen sollen. Hier hören wir kein, aber ich dachte, und beweise mir erstmal, dass du überhaupt Jesus bist und so weiter. Paulus macht das nicht. Was sagt Paulus? Im nächsten Vers, und er sagte mit Zittern und Zagen: Herr, was soll ich tun? Das ist das, was Paulus sagte. Und das Gleiche ist an Pfingsten passiert. Petrus hat zum Volk gesprochen und Petrus hat genauso den Finger in die Wunde gelegt und sagt: Ihr habt den Messias getötet. Ich lese einfach mal den letzten Vers aus der Predigt von Petrus, Apostelgeschichte 2, Vers 36. So soll nun das ganze Haus Israel ganz sicher wissen, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Und wenn man sich so die Offenbarung für dieses Volk vorstellt, ja, das ganze Volk wartet auf den Messias, Jahrtausende, und wann kommt er endlich? Und sie durchforsten jeden Sabbat in den Synagogen Hinweis auf den Messias. Wann kommt er denn? Ist er da? Kommt er dort? Und jeder ist schlauer als der andere, der. Und jetzt sagt Petrus: Leute, der war da. Und nicht nur, dass er da war, ihr habt ihn gekreuzigt. Vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten, ihr könnt euch noch genau erinnern, dieser Mann hing am Kreuz. Ja, da ist wieder so dieser Aufschlag, und ich stelle mir das wirklich vor, dass die Leute so: Boah, was haben wir gemacht? Was haben wir getan? Ja, also dieses historische Versagen des Volkes Israel, den Messias nicht erkannt und dann ihn noch getötet. Und hier lesen wir wieder diese wunderbaren Worte, Apostelgeschichte 2, Vers 37. Als sie das hörten, traf es sie ins Herz. Also es war so ein Blitz, der hat richtig eingeschlagen, diese Predigt. Und sie sagten zu Petrus und zu den anderen Aposteln: Ihr Männer und Brüder, was sollen wir tun? Also auch hier, die waren so betroffen, aber hier kommt die richtige Antwort. Was sollen wir tun? Wir haben es versagt. Wir haben es völlig in den Sand gesetzt. Petrus sagte zu ihnen: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das taten sie, und eine herrliche, eine wunderbare Gemeinde entstand. Das tat Paulus, und der größte Missionar ist ja, sage ich mal, entstanden oder geboren, würde ich so sagen. Und das Gleiche gilt auch für uns heute. Es gilt für alle. Es gilt für diejenigen, die noch keine klare Entscheidung für Jesus getroffen haben. Tu Buße. Tu Buße und kehr dich ab von deinem alten Weg. Wirf all deine Vorstellungen von dir, die du irgendwie so hast, all die Vorstellungen, die dich davon abhalten, Jesus ganz nachzufolgen, wirf es davon und tu Buße. Dieses Wort spricht auch zu allen, die schon Vergebung der Sünden erhalten haben, die das erfahren haben, aber wo sich Sünde wieder hineingeschlichen hat ins Leben. Und sie will nicht raus und man geht die Kompromisse ein. Tu Buße. Das sagt das Wort ganz klar. Oder frag Gott, was soll ich tun, wenn du dich verfahren hast in deinem Leben? Gott hat überhaupt keine Rücksicht auf deine Position in der Gemeinde oder dein Amt oder was auch immer. Sünde im Leben, wie gesagt, es gibt nur eine Möglichkeit, sie vor Gott zu bringen. Falsches muss heraus aus dem Leben. Lass uns wirklich diese Beispiele für uns nehmen. Das Beispiel Naemans, wo sein Stolz, wo seine Überheblichkeit, seine völlig falsche Vorstellung ihn fast das Heil gekostet hat. Er war so knapp daneben geschrammt. Und lass uns offen sein. Überlegt mal, Naemann wäre so verstockt. Das zeugt wirklich, das ist für mich auch ein Beispiel, wie Naemann beschrieben worden ist. Er ist ein Mann, dem man etwas sagen konnte. Lasst uns solche Männer und Frauen sein, die sich etwas sagen lassen. Lasst uns Weggefährten sein, wie die Knechte des Naemanns, die sagen, die mit seiner Güte und mit seiner Weisheit gekommen sind, sagt, lieber Vater, überleg doch einfach mal. Schau doch mal hier, wenn er dir gesagt hatte, fahr nach Afrika und dreh eine Runde auf dem Äquator, das hättest du gemacht. Aber wenn er dir sagt, geh in den Jordan, tauch dich unter, das willst du nicht machen. Ja, und so oft ist es bei uns. Tu Buße, das ist so einfach. Große Dinge, die machen, die sind wir bereit zu tun. Aber Buße zu tun, sich zu versöhnen, das ist so schwer und so hart. Lasst uns das als Beispiel nehmen. Lasst uns das wirklich als reelle Beispiele nehmen, wie unsere eigene Vorstellung uns tatsächlich in die Irre leiten kann. Lasst uns an die beiden Söhne denken, die einfach durch beide hatten eine falsche Vorstellung vom Vater. Und sie haben beide ihr Erbe verprasst. Ich bin überzeugt, dass sie beide das Erbe verprasst haben. Der eine hat es wirklich genommen und verschleudert, und der andere hat es einfach nicht genommen. Das Erbe ist genauso da liegen geblieben, wo es war. Er hat es nicht genommen. Lass uns an Judas denken, wenn wir versucht werden, Sünde zu vertuschen. Wenn wir denken, es wird schon irgendwie gut gehen. Ich dachte, das wird schon gut gehen. Gestern hatten wir, Valentin hatte das Beispiel gebracht von einem Arbeitskollegen, der auf seiner Todes- oder Traueranzeige stand. Das schreiben die Hinterbliebenen, wir dachten, wir hätten noch so viel Zeit. Das ist auch eine Illusion. Wir denken vielleicht, wir haben noch so viel Zeit. Und das denken nicht nur die Jüngeren, ich denke auch die Älteren denken, ich habe noch so viel Zeit. Aber das kann ganz schnell zu Ende sein. Ja? Wir haben das nicht im Griff, wir müssen für das Heute leben und heute bereit sein. Lasst uns all diese Beispiele beherzigen und lasst uns das Beispiel Paulus zum Schluss so wirklich als Denkmuster, als Herangehensweise für uns nehmen, wenn wir ratlos sind oder wenn wir merken, dass unsere Vorstellung, unser Denken einfach nicht zur Schrift passt, dass wir Gott fragen, Herr, was soll ich tun? Das ist eine einfache Frage. Und wisst ihr, wenn diese Frage ernst gemeint ist, wenn diese Frage von Herzen kommt, dann wird sich Gott zeigen. Das ist ja ein Vater. Ein Vater, die Jesus sagt, selbst wenn ihr, irdische Väter, euren Kindern Gutes tun könnt, sagt, und ihr seid Versager, so mit meinen Worten, wie viel mehr wird der himmlische Vater euch Gutes geben, ja, wenn wir wirklich mit der Absicht des Guten zu uns kommen, mit der Absicht der Reinigung. Und der Herr wird sich treu erzeigen, das ist meine Überzeugung. Und lasst uns wirklich mit diesem Denken, mit diesen Beispielen ins Leben gehen, unser Leben erforschen und fragen, Herr, was soll ich tun? Gott segne uns dabei. Amen.